In der heutigen Episode Diversify, der Private Market Podcast, sprechen Robin und ich über CVC, die 4,6 Milliarden US-Dollar für ihren neuen Private Equity Fonds eingesammelt haben. Wir sprechen über Prada, die Versace kaufen wollen. Wir sprechen natürlich über Private Equity, bedeutet über die Now Private Equity Masterclass, und schauen uns 6 Private Equity Mythen in der Praxis an. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Robin, schön, dass du da bist.
Hi Hendrik, freut mich sehr, mit dir wieder hier zu sitzen.
Vorab unser Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Robin, wie geht's, wie steht's, wie sind die Aktien?
Also mir geht's super. Aktien waren ja ein bisschen schwächer jetzt, gibt's ja doch ein paar Turbulenzen. Persönlich alles super, da ist ja in Berlin jetzt wieder schönes Wetter.
Das zieht die Laune direkt nach oben.
Ja, finde ich auch. Morgens kommt super raus, war heute Morgen auch zum Sonnenaufgang pünktlich schon laufen draußen. Also bin sehr wahrscheinlich zum Leitbild.
Steht doch auch in jedem Handbuch eines erfolgreichen CEOs, dass zum Sonnenaufgang gelaufen werden muss.
Habe ich auch schon gesehen. Und das dann zum Leidwesen des gesamten Teams, dass ich so gute Laune habe. Kann ich nämlich nervig sein. Aber das, ja, nee, mir geht's super. Und selbst?
Danke auch. Das, wie gesagt, die Sonne, das Vitamin D, was in Berlin die letzten Monate nicht vorhanden war, was man natürlich irgendwie supplementieren musste, kommt jetzt endlich wieder auf natürliche Weise.
Ja, voll.
Und das hilft auf jeden Fall, und man hat Lust, oder ich finde Berlin im Frühling sehr, sehr schön. Es muss das natürlich auch wettmachen, was jetzt so im Herbst und Winter passiert ist.
Die 3-4 Monate sind schon sehr zäh. Ist schon sehr grau immer.
Ja,
und vor allem der horizontale Wind macht es nicht besser, bei Nieselregen, wenn er dann wirklich so auf Augenhöhe oder Gesichtshöhe dann seitlich reinfliegt. Ist nicht so geil.
Das ist nicht so geil. Genug unseres Wettertalks.
Ein guter Smalltalk war das.
Fand ich auch. Gehen wir zum ersten Themenblock Aktuelles. Und zwar CVC. Sagt den Zuhörern und Zuhörern natürlich was. CVC, PE-Anbieter, hat sich 4,6 Milliarden Dollar eingesammelt oder hat 4,6 Milliarden Dollar eingesammelt für einen Private Equity Fonds. Es ist thematisch eher ein Fonds, der nicht auf schnelle Exits setzt, sondern ein Strategic Opportunities Fund, so heißt der.
Möglichkeiten, Chancen.
Ja, mit langfristigem Wachstumspotenzial, so wird es geschrieben. Fokus liegt auf krisensicheren Sektoren wie vor allem Gesundheitswesen, Industrie und Infrastruktur. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen.
Gut, sowohl über CVC als auch über Infrastrukturinvestments, das stimmt. Ja,
mit weniger Fremdkapital als sonst und geringerer Volatilität. Vielleicht nochmal ganz kurz zu CVC. Wer ist CVC? Haben knapp 140 Milliarden Assets under Management und zählt weltweit zu den größten PE-Häusern.
Machen vieles. Buyout, das ist das spätere Segment, aber auch Growth Investments.
Ja.
Auch ein cooler Player. Finde ich auch sehr, sehr spannend, was sie machen.
Ja, Robin, wie siehst denn du jetzt den neuen Fonds? Ne? Also es ist natürlich, es ist eine Meldung wert.
Es ist schon eine Meldung wert. Du siehst ja eh so einen Trend. Jetzt die letzten Jahre war ja der Exit-Markt so ein bisschen eingeschlafen, würde ich jetzt mal nennen.
Ja.
Und da ist ja das Thema so Secondary Investments. Die Zuhörer von uns kennen es. Secondary Investments haben da geboomt. Das heißt, wenn der eine Fonds eine bestehende Beteiligung aus dem anderen Fonds vorauskauft, das heißt, du hattest da irgendwie schon längere Gesamtinvestitionen in Private Equity an, weil der eine steigt ein. In der Regel hast du so, ich würde sagen, zwischen 5 und 6 Jahren Investmentzyklus, das heißt, du machst deine DD, steigst irgendwo ein, schaffst Werte und dann veräußerst du die Beteiligung mehr. Es wurde verlängert einfach durch einige Rücksteige, konjunkturell gab es ja ein paar Themen, gab ja Ukraine-Krise, die ja gerade auch mitunter dafür verantwortlich ist, warum es am Aktienmarkt recht volatil ist, hat so Themen wie Corona und sowas, dass die ganzen Investmentzyklen dann nicht so funktioniert haben, wie es bisher geplant war. Das heißt, Secondaries haben viele stattgefunden und die Fonds mussten länger investiert bleiben. Es geht aber immer nur bedingt, gerade bei einer klassischen Closed-Ended-Fondsstruktur, da vielleicht auch, warum haben denn die trotzdem 10 Jahre, wenn normal ein Fonds nur 5 oder 6 Jahre investiert ist? Da ist ja verschiedene Phasen. Erstmal die Fundraising-Phase, das heißt, wird rein investiert in den Fonds. Jetzt in dem Fall haben die auch Funds geraised, dass sie des Investments tätigen können. Dann hast du normalerweise die 5, 6, also hast du erstmal Investmentjahre ein paar, in aller Regel so 5 Stück, dass du 5 Jahre Investments, dein Portfolio aufbaust. Dann, wenn du dann die ersten Rückflüsse hast, dann kriegst du in den ersten 5 Jahren wird es recycelt, also wird reinvestiert und dann erst ab dem 6. Jahr gibt es Rückflüsse. Deswegen dauert er 10 Jahre, weil du so einen rollierenden Portfolioaufbau und Abbau hast. Man kennt es als J-Curve, das heißt erstmal fließt es rein, dann irgendwann gibt es Rückflüsse, die dann auch irgendwann erst im 6. Jahr zurückfließen. Warum ich das jetzt alles erzähle? Der Ansatz von CVC kann schon Sinn machen, weil durch den Trend, also zum Beispiel CVC steigt ein in irgendein Unternehmen, gerade nicht so aggressives Wachstum, sondern eher ein defensives, hat es ja auch gesagt, Henrik, Gesundheit, Logistik, Infrastruktur, da hast du keine so krass dynamischen Wachstumsraten, das heißt, da hast du per se für eine Wertstiftung, dass du auf deine Multiples kommst, dauert es ein bisschen länger. Ja. Wenn du dann noch Rückschläge hast über zum Beispiel irgendwelche Krisen oder konjunkturell irgendwelche Themen, dann ging der Trend einmal, entweder ich exite, weil ich muss return, weil mein Fund ist halt einfach durch, Fundlaufzeit, über Secondary, das heißt aber meistens keine so guten Renditen, oder über so Continuation Vehicle heißen die. Das heißt, dann legt der Fund einen neuen Subfonds auf oder ein neues Vehicle, dann übernehmen die ihre eigenen Investments, um länger investiert zu bleiben, dass sie die Investmentziele erreichen, also die Zielwertstiftung, die sie geplant haben.
Also das Continuation Vehicle.
Genau, dass halt weitergeführt werden kann, das bestehende Investment, und du es nicht verkaufen musst über ein Secondary, weil es kein Exit gab. Hohe Zinsen, schwierig irgendwie von Buyout-Exit, IPOs. Läuft jetzt ja wieder besser, haben wir auch schon drüber gesprochen. Es wird, glaube ich, ein ganz gutes Jahr, 2025, rückläufige Zinsen plus IPOs, Märkte laufen ja ganz gut, Sentiment ist ganz gut, mit leichten Rückschlägen, sehr volatil durch geopolitische Themen und Zölle, aber anderes Thema, nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen gut. Nichtsdestotrotz sagt dann eine CVC, möchte ich nicht den Druck haben, Secondaries machen zu müssen, wenn es irgendwie doch nicht klappt. B, möchte ich defensiver investieren mit einem längeren Investitionshorizont, weil es gibt ja auch viele, die sagen, ich möchte zwar Private Equity, aber eher defensiv, muss jetzt nicht so ein Leverage Buyout mit sehr viel Fremdkapital sein, sondern langfristiger, ein bisschen nachhaltiger, weniger Zielrendite, aber halt auch weniger Schwankungen in einer defensiveren Branche. Und sie sagen, ich möchte es aber auch nicht rüberrollen müssen in ein Continuation Vehicle. Deswegen sagen, nee, ich gehe jetzt einfach auf längere Laufzeiten. Finde ich spannend. Und es ist halt einfach eine andere Strategie innerhalb von Private Equity. Es muss ja nicht immer, Venture Capital ist ja das Riskanteste mit Wagniskapital. Da hast du deine Highflyer, die halt voll abgehen. Aber jetzt gerade bei sowas, bei einer längeren Laufzeit in defensiveren Branchen, es gibt immer mehr Fonds, die sagen auch, ich möchte so meine Return-Dispersion, das ist also die Verteilung deiner Returns. Bei einem VC-Fund hast du halt, du machst 10 Investments, davon gehen 4 pleite, davon sind 4 okay, habe ich mal einen Einstand irgendwie noch drin, und 2 davon sind Unicorn idealerweise. Und über die Dispersion, du hast halt mal hast du.
Das war schon eine gute Quote.
Gar nichts, ja eben. Mal hast du gar nichts, mal hast du irgendwie 1x, also einfach nur dein Return. Ja. Und aber dein Portfolio-Return, weil die meinen ja sehr, sehr gute Internal Rates of Return, IRRs, ist eigentlich durch die Dispersion, dass du sehr breite Streuung hast, ein paar Highflyer. Und viele Funds, jetzt auch in der Partners Group, mit der wir arbeiten, die versuchen bei ihrer Dispersion gar keine so breite Spreizung zu haben. Und da macht es halt Sinn, teilweise, dass du längere Horizonte hast, dass er gar nicht so aggressiv mit viel Fremdkapital reingehen muss, gerade wenn du geopolitische Spannung hast. Mhm. Und sind einfach kreativ, die Private Equity Welt. So gerade so Buy-and-Build-Strategien, kannst dir langfristig Zeit lassen, ein bisschen mehr Zeit, um Werte zu stiften oder auch die Strategie anzupassen und ein bisschen weniger dynamisch reinzugehen. Dadurch als Ergebnis aller Voraussicht nach geringere Multiples, geringere Rendite, aber halt auch weniger Risiko.
Ja, spannend auf jeden Fall, dass wir hier uns die Trends angucken und zumindest auch da mal in die Analyse gehen, zu schauen, okay, wie entwickelt sich der Private Equity Markt, welche Ideen haben die Fonds oder beziehungsweise die Asset Manager?
Ja, der Markt verändert sich halt einfach. Früher hast du sehr, sehr schnell schnelle IPOs machen können, da hat es ja schon, gerade so gut Dotcom-Bubble hat es ja irgendwie den ganzen IPO-Boom, da hat es ja ganz kurze Zyklen, oder halt auch dann das SPAC-Thema. Also mit den Vehikeln, die schon an der Börse waren, dann die Private Equity gehaltenen Firmen teilweise für einen Exit gekauft haben, und sind halt einfach sind halt Unternehmer. Das ist halt das Schöne an Private Equity Managern. Gerade die guten, die global führenden Häuser, sind halt Unternehmer, die Ahnung haben von einmal vom Investieren, aber zum anderen auch von der Unternehmensentwicklung. Und da kann es halt je nach Geschäftsmodell, gerade wenn es defensiv ist, sinnvoll sein, dass es längerfristig angelegt ist.
Ja.
Jetzt gerade Gesundheitsbranche, die Zulassungen dauern ja auch unfassbar lange teilweise.
Ja, also genau, also vor allem, wenn du dich halt irgendwie auf den Bereich spezialisierst, dann musst du es halt auch mit dieser Laufzeit irgendwie abdecken können. Also deswegen, also ich glaube grundsätzlich jetzt auch in dem aktuellen Marktumfeld, du hast es angesprochen, absolut sehr volatil gerade und sind natürlich auch spannende Zeiten für die Asset-Klasse. Ne? Also je nachdem, was man so ganz genau weiß, ist ja jetzt auch niemand, wo es hingeht mit dem Markt. Kann natürlich jetzt auch wieder ein komplettes Seitwärtsjahr werden. Aktienmarkt.
Deutschland ist ja brutal. Europa ist brutal gelaufen. Statistisch, das habe ich gestern gelesen. Ist meistens so, wenn du gerade zum Jahresbeginn so eine brutale Performance hast, dass dann häufig seitwärts läuft mit einigen, also häufig auch mit negativer Volatilität, also sprich mit fallenden Kursen, dass du gar keine so Riesenentwicklung mehr hast. Auch gestern hatte ich mit der UBS gesprochen, also gerade mit einem Advisor im Equity-Bereich, also Public Equity-Bereich, der sagt, du hast mittlerweile halt in Europa so schon die FOMO-Effekte, weil halt schon sehr, sehr viel ging und jetzt in einem US-Markt im Vergleich wenig, dass halt trotzdem viele reindrängen in den Markt. Jetzt auch so zwei Stimmen. Also spannend. Also ich glaube auf jeden Fall, es macht wie immer Sinn, sich breit aufzustellen. Ich glaube, es ist gut. Guter Abschluss für den Punkt.
Nee, ist absolut, absolut. Wir bleiben natürlich auch an dem Thema dran. Robin, gehen wir weiter nach Italien.
Und noch besseres Wetter
als Berlin. Noch besseres Wetter und ich bin mir auch sicher, da wird auch schon Aperol getrunken, sicherlich schon seit ein paar Stunden.
Weil ich das angerissen habe, dass es doch eine gute Idee wäre auf den Mittag.
Ja, ne? Also ich meine, wir haben es 15 Uhr, da wird es langsam Zeit. Und zwar steht Prada kurz davor, Versace zu kaufen und zwar für 1,5 Milliarden Euro von der Capri Holdings.
Also über die Capri Holdings, ja.
Und der Versace gehört, genau. Und die Fusion würde Prada zur führenden italienischen Luxusgruppe machen und gleichzeitig Versace aus einer finanziellen Krise rausholen, die mit Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Prada hingegen wächst, unter anderem Trendmarke Miu Miu, kannst du sicherlich, du als alter Luxusexperte, erzählen, was das für eine Marke ist. Also grundsätzlich vielleicht einmal zurück, wer oder was ist Capri Holdings? Ist die Muttergesellschaft von Versace Michael Kors und Jimmy Choo. Gegründet als Michael Kors Holding, in den letzten Jahren expandiert und haben mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen hinsichtlich des allgemeinen Marktgeschehens. Und grundsätzlich Capri ist unter Druck, wollten jetzt auch in den letzten Jahren einige Sachen abgeben. Am 8,5 Milliarden Deal mit dem Luxusmodekonzern Tapestry waren einige Marken sozusagen zum Verkauf. Ist
deutlich mehr als nur Versace.
Genau. Und nichtsdestotrotz wird geschaut, okay, wie können denn irgendwie Konsolidierungen stattfinden? Ich meine, gefühlt reden wir fast in jedem Podcast irgendwie über Konsolidierung, sei es in der Pharmabranche, sei es Automobilbranche, sei es AI. Jetzt reden wir über Luxuskonzern-Konsolidierung. Robin, was ist dein Take?
Ja, also Luxusgüterbranche finde ich gerade im Aktienbereich, du hast ja wenig privat gehandelte Marken, also nur die kleinen und die ganz großen, gehört ja gefühlt fast alles Louis Vuitton.
Ja.
Und dann gibt es ja noch Pause mit Kering, wie jetzt eine Gucci oder Balenciaga, aber da siehst du auch laufende Konsolidierung, wird ja immer irgendwas Neues geschnappt. Finde ich super spannend.
Eine Luxusmarke kaufbar über den Partners Group Fonds ist Breitling.
Stimmt. Luxusuhrenhersteller.
Privat gehandelt, ja.
Ja, das stimmt. Gibt es bei uns.
Kann man kaufen. Keine Anlage.
Also das wird das Spannende. Und am Aktienmarkt, ich mag Luxusgüterbranche, mag ich sehr, sehr gerne. Du hast. Es gibt ja also einmal Basiskonsumgüter, da gehört jetzt Luxus nicht dazu. Und dann gibt es halt so zyklische Konsumgüter. Und unter denen, da würde ich jetzt Luxus reinzählen, ist halt nicht Basiskonsumgut.
Ja.
Da ist halt ein Luxusgut deutlich weniger schwankend als ein Auto. Weil du hast halt früher, ist der Luxusmarkt sehr, sehr stark gewachsen, gerade der europäische. Da hast du halt so Italien und Frankreich, das sind halt wesentliche Märkte. Halt gerade mit einer Kering, Richemont, Louis Vuitton als große Konzerne oder eine Hermès. Auch interessante Strategie, die sind nicht so krass anorganisch gewachsen, aber auch extrem groß. Finde ich auch interessant. Gerade in dem Segment siehst du keine so krassen Schwankungen, weil du hast jetzt irgendwie bist schon zweistellig, zweistelligen Prozentsatz gefallen bei der Louis Vuitton, das ist nicht so der Indikator der Luxusgüterindustrie. Dieses Jahr jetzt wieder 5%, also rund 5% year-to-date im Plus. Finde ich persönlich spannend, weil du siehst halt, wenn du jetzt gerade so bei den Fast-Fashion-Themen, wo ich jetzt irgendwie eine Inditex mit Zara oder so reinzählen würde, oder halt auch das Athleisure-Thema, was ja auch boomt, wie jetzt eine Adidas, Lululemon, Nike, da siehst du mehr Schwankungen, weil das so die Breite der Gesellschaft ist.
Ja.
Und bei den Luxusgütern, also ich muss mal versuchen, wieder den roten Faden zu finden, wo ich hin wollte. Gerade bei den Luxusgütern, da waren wesentliche Treiber der chinesische Markt, weil der Wohlstand stieg dort, gerade Russland. Mhm. Und durch das sind die extrem gewachsen in den letzten Jahren. Sehr profitabel gewesen, hohe Margen. Und das ist jetzt eingebrochen, teilweise verschlossen der Markt. China wird jetzt wieder ein Ticken besser. Mhm. Russland unverändert schwierig, as you know. Und dann kam halt das Thema, okay, jetzt kommt eine Rezession. Und Rezessionsrisiken, steigende Inflation. Was macht man als Verbraucher? Man kauft sich weniger Kleidung. Und da leidet halt sowas drunter wie so Fast Fashion Firmen wie jetzt eine Inditex oder halt auch eine das Athleisure-Thema, die ganzen Sportkleidungshersteller, die haben ja auch schlechte Performances gezeigt. Und da ist halt so Luxusgüter sind halt deutlich resilienter, weil wenn du jetzt irgendwie eine 500.000 im Jahr verdienst und dann ist halt die Inflation einen Ticken höher, dann ist ja halt wurscht, ob dein Hermes-Schal, wenn der jetzt Burberry-Schal, wenn der jetzt statt 800, 850 Euro oder sowas kostet, die Inflation einen Ticken höher ist. Und deswegen finde ich Luxusgüter sehr, sehr gut. Die haben eine brutale Preissetzungsmacht,
ja.
Weil die Abnehmer, also die Zielgruppe von denen halt auch sehr, sehr resilient sind. Also die sind einfach widerstandsfähig und die sind nicht so stark von wirtschaftlichen Themen wie Inflation oder so etwas betroffen. Aber man sieht es trotzdem, du hast ja auch eine Gucci super. Also zum Beispiel, das war eine sehr, sehr eigene Mode.
Ja.
Früher, habe ich vorher tatsächlich extra gegoogelt, wie das hieß. Geek Chic hieß der Style früher. Davon sind die auch, ich hatte vorher noch nie gehört gehabt. Aber davon nehmen die jetzt ein bisschen Abstand.
Geek Chic.
Ja, und nehmen davon Abstand, weil die hatten auch Themen mit ihrem Absatz, weil es halt eher so nischig war, ja. Dass halt eher die breitere Masse ansprechen. Und jetzt eine Versace, also die haben auch Probleme. Also ich persönlich verstehe, warum. Also ich glaube, die haben da sprechen damit dann recht wenig Leute an. Und ich glaube, du
findest musst das nicht schön oder was?
Ich finde, jeder darf seinen eigenen Geschmack haben. Ich möchte da niemanden an Pranger stellen, der es super findet. Ich finde es ein bisschen viel, sagen wir mal so. Auf jeden Fall sieht man am Markt, dass sich so zeitlose Pieces einfach durchsetzen. Jetzt irgendwie so Hermes. Ist halt einfach ein Klassiker. Ist halt einfach ein Klassiker, so Kelly Bag oder so. Das geht halt immer, das ist halt wirklich fast schon eine Wertanlage. Birkin Bag. Ja, Kelly gibt's doch auch.
Ich kenne nur die Birkin Bag.
Also es gibt alles Mögliche. Auf jeden Fall, sowas ist halt einfach so ein Understatement-Piece, ist zeitlos und geht halt nicht so mit den verschiedenen Trends. Und da setzt du eher einen Trend, der zeitlos ist. Und ich glaube, dass sich sowas wird sich durchsetzen, da folgen halt auch die Unternehmen, passen ihre Strategien an und konsolidieren halt im Zuge dessen, kaufen sich teilweise so Derivate, die halt ein bisschen schicker sind, eine andere Zielgruppe anspielen, zu. Genau das halt auch bei einer Prada, die mit Miu Miu so ein bisschen jüngere Mode macht, also jüngere Fashion macht, dass sie halt wirklich eine breite Zielgruppe haben und halt eher so zeitlosere Themen. Ich finde es super spannend. Ich glaube, die Konsolidierung wird auch weitergehen.
Mhm.
Und ich glaube, du siehst ja gerade so ganz klar, es gibt zwei Gewinner in die Bereiche. Also die In-Between, schwierig. Mhm. Die hat weder Premium noch irgendwie ja breite Masse sind. Und der Fokus wird halt eher sein, ganz klar Luxus, zeitloser Luxus, der sich unverändert mit hohen Margen durchsetzt, die eine sehr kaufkraftstarke Zielgruppe hat. Und auf der anderen Seite halt so Themen, die eher auf die Breite gehen. Und da hast du halt kleine Inditex, die es ja führen. Ich glaube, von der Market Cap größte Company ist Louis Vuitton, dann kommt eine Hermes. Auch interessant, weil die ja nur einen Fokus haben halt auf Hermes. Also es ist jetzt nicht, dass sie so krass anorganisch gewachsen sind. Und dann kommt schon eine Inditex. Klar, weit abgeschlagen. Und dann kommen halt auch die Sport-Companies. Da auch interessant. Man könnte ja meinen, der Markenwert von einer Louis Vuitton ist so krass hoch. Sure, er ist hoch. Wird es auch so Marken wie eine Nike zum Beispiel. Hat einen extrem hohen Markenwert. Oder Zara. Also echt spannend, ein spannender Markt. Ich glaube, Konsolidierung, also wie ich gesagt habe, geht weiter. Du hast halt auch gerade bei sowas positive Skaleneffekte. Einfach durch das, dass du sagst, ich kann meine Fabriken zusammenlegen, Verwaltung zusammenlegen, weil du halt ähnliche Absatzkanäle hast und sehr, sehr ähnlichen Zielmarkt.
Ja. Also zusammengefasst, Fokus in den jeweiligen Bereichen plus Konsolidierung der Marken, die irgendwie übrig bleiben und den Fokus richtig gesetzt haben.
Genau. Also glaube ich, wird weitergehen. Ist auch so eine klassische Branche. Das hat.
Aber gab es da nicht auch irgendwelche Gerüchte? Gab es nicht Gerüchte, dass MS, das wollte Louis Vuitton MS kaufen oder wer wollte nicht irgendjemand noch MS kaufen?
Gut, Louis Vuitton versucht es ja immer.
Also Arno
ist ja die ganze Zeit unterwegs.
Ja.
Auf Wachstumskurs. Ich finde, die diversifizieren ja krass, weil Luxus gibt es ja verschiedene Segmente.
Mhm.
Du hast ja einmal das Thema klassisch irgendwie Kleidung, was so obvious ist, und dann auch so Sachen wie jetzt eine Rimowa oder sowas, auch top.
Ja, du musst ja nur, du brauchst
so
nur
den Stifte, Mont Blanc. Also ich finde halt so in die ganze Richtung. Oder halt auch einfach Hennessy.
Genau, du musst ja nur den Markennamen auseinandernehmen.
Ja, ja. Und das finde ich, also wirklich so ein, das ist ja ein Imperium, Louis Vuitton. Ja. Ist halt fast wie ein Luxusgüter-ETF, wenn du da die Aktie hast.
Naja, teuer, ne? Also ich weiß gar nicht, wo steht die irgendwie, 600, 700 Euro gerade?
Ja. Gut, das PE-Ratio ist jetzt ja besser geworden. Mhm. Also teuer im Sinne von Aktie ist teuer. Also hoher Euro-Wert.
Gut, ich meine, wenn du das jetzt vergleichst, ne, also im letzten Jahr 2024 ist ein MSCI World irgendwie um die 25-26% gestiegen und die Louis Vuitton Aktie um, was haben wir ausgerechnet, 14% gefallen.
15, ja.
Ne, also,
Da hast du wieder das Thema, Diversifikation.
Ja, genau. So sieht's aus. Kommen wir zum zweiten Themenblock, Robin. Und zwar erstmal der Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Unsere Private Equity, die Now Private Equity Masterclass ist online. Robin, willst du einmal ganz kurz erzählen, worum geht's da?
Na gut, mache ich sehr gerne. Das war eine super Idee von Hendrik, wie ich finde. Mit der Now Private Equity Masterclass haben wir über 3 Videos, auch relativ knackig, mal die Asset-Klasse Private Equity so grundsätzlich vorgestellt. Also einmal, was ist Private Equity, wie funktioniert Private Equity, welche verschiedenen Stadien gibt's, was gibt's denn für Strategien bei Private Equity, weil das hat man jetzt ja auch gesehen bei dem CVC-Beispiel, ist ja nicht alles gleich. Also ja nicht immer Private Equity ist gleich Private Equity, es gibt unterschiedliche Strategien, dann welche Phasen, welcher Risikogehalt, dann aber auch, wie kann man investieren, wie funktioniert es bei uns, was so bei unserem Offering, was sind da die Unterschiede und gerade die Themen Liquidität, also wirklich von A bis Z haben wir zumindest versucht, einfach mal die Asset-Klasse vorzustellen, transparent zu machen, sodass jeder ein bisschen besser versteht, was für Vorzüge haben die verschiedenen Stadien, was für Vorzüge haben die verschiedenen Strategien, aber auch was für Nachteile birgen verschiedene Strategien.
Genau, das Ganze haben wir abgebildet in 3 Videos. Das erste Video relativ kurz, sind knappe 3 Minuten. Das zweite ist ein bisschen länger, wo es dann wirklich in die Tiefe geht.
Gut, auch Due Diligence und so
Prozesse. Ne, also wirklich mal den kompletten Prozess von einem Private Equity Asset Manager mal so durchgesprochen. Was passiert, wenn Unternehmen da auf den Radar kommen, wie wird es geprüft, wie kommt es in Form, wie wird es verteilt, alles bis zum Exit hin einmal durchexerziert, sodass mal so ein bisschen Licht, ich sag mal, für viele ist es einfach noch ein Mysterium, weil es bisher einfach noch nicht zugänglich war, wofür wir jeden Morgen aufstehen, dass es einfacher zu verstehen wird für alle.
Als Sneak Peek, da gibt es auch noch eine größere Überarbeitung, gerade in unserer App, dass es noch leichter fällt.
Das stimmt. Da sitzen wir gerade mit Hochdruck dran.
Seit 4 Monaten oder sowas gerade.
Ja. Und genau darum geht es, dass einfach ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln gebracht wird und das dritte Video, du hast richtig gesagt, dann einmal nochmal auch wirklich dezidiert hinsichtlich der 3 Fonds, die wir anbieten, von der Partners Group, von UBS, von Moonfair, die unterschiedlichen Strategien einmal dargestellt, sodass unser Ziel letztendlich ist, wenn man, und das sage ich, ich finde das eigentlich schon so, wenn du diese 3 Videos siehst und sie verstanden hast, dann weißt du, ob es was für dich ist oder nicht.
Ja, genau, dass du für dich selber eine gut qualifizierte und eine selbstbewusste Entscheidung treffen kannst, einmal für die Asset-Klasse an sich und dann halt auch selber sagen kannst, okay, ist die Strategie gut oder schlecht, weil wir haben auch unterschiedliche Zielrenditen, ne? Und es beruht einfach darauf, dass es unterschiedliche Strategien sind, unterschiedliche Liquiditäten, einfach unterschiedliche Strategien, dass jeder für sich selber einfach gut aufgeklärt entscheiden kann, ist es gut oder schlecht, wenn nicht, kann man sich trotzdem bei uns melden, aber einfach, um da ein bisschen Transparenz zu bieten.
Ja, ich meine, auch grundsätzlich wir können es nicht oft genug erwähnen. Also grundsätzlich natürlich sind wir, sonst würden wir das Ganze ja auch nicht machen, sehr, sehr große Fans von dieser Anlageklasse. Aber Private Equity ist auch schlichtweg nicht für jeden. So muss man auch einfach so sagen.
Gut, allein durch den langfristigen Anlagehorizonten, du hast ja grundlegend bei den Asset-Klassen, also nahezu allem bei uns ist ja immer Illiquidität oder Semiliquidität.
Richtig.
Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du Semiliquidität hast, sind die Investments langfristig ausgelegt. Weil das, wie wenn du, ich finde ja mein Hausbeispiel, das mag ich hier ganz gerne, wenn du jetzt irgendwie ein Grundstück kaufst, wo ein Haus draufstehst, privat als Kapitalanlage, und dann sagst du, okay, ich will ein neues Haus drauf bauen, und dann gibst du dem Generalunternehmer dein gesamtes Kapital und sagst, ich will, dass es in 5 Jahren fertig ist. Und dann lässt er sich Zeit, geht es alles gut an, plant es super, und dann reißt es gerade ab und sagst, ich will es jetzt schon verkaufen. Und dann sagst du, ja, wo ist meine Rendite? das passt halt einfach nicht, weil es halt einfach ein langfristiges Projekt ist. Und genauso ist es auch mit der Weiterentwicklung von Firmen. Und es sieht mir auch einfach nur bestätigt vom Markt, wenn jetzt ein CVC sagt, hey, ich brauche mehr Laufzeit, also ich muss längerfristig anlegen. Und genauso ist es bei der Asset-Klasse auch. Das ist das Positive bei uns. Bei den ganzen Fonds, also jetzt mit Ausnahme von der Moonfair, aber bei den Evergreen Fonds, das sind Warehousing, das heißt, das schon laufende Deals, die teilweise auch schon seit 2-3 Jahren laufen, das heißt, einen rollierenden Prozess, dass du nicht immer bei Null anfängst und auch Projekte hast, die schon ein bisschen weiterentwickelt sind, aber nichtsdestotrotz ist es eine langfristige erste Klasse.
Ja. Und da so ein bisschen überleitend den Deep Dive, den wir jetzt vorbereitet haben, also grundsätzlich genau, es ist ein großes Thema, ist einfach Aufklärung beziehungsweise Education, denn es gibt sehr, sehr viel Halbwissen, würde ich mal sagen, auch im Markt. Beziehungsweise sollte man sich diesen Mythen, die so kursieren, auch mal irgendwie stellen. Und Robin, ich würde es einfach mal vorlesen und dann kannst du ja mal so dein Take.
Ich habe noch nie so eine elegante Überleitung.
Dein Take dazu kundtun.
Na dann.
Mythos Nummer 1. Privatanleger bekommen nur die schlechten Fonds.
Ist falsch.
Nee, das also wir reden jetzt hier, also wir reden über das Thema adverse Selektion.
Genau. Also du meinst, es ist ja Private Equity Mythen.
Genau.
Erstmal, nee, es stimmt nicht. Also das Einzige, was falsch ist, ist, dass sie nur die schlechten Fonds bekommen. Sie bekommen viele schlechte Fonds. Das stimmt tatsächlich.
Mhm.
Speziell in der Historie. Du hast halt oft das Thema, also auch viel verbrannt, gerade bei geschlossenen Fondsstrukturen, dass Asset Manager haben es nicht hinbekommen, ihre Investments bei institutionellen Marktteilnehmern zu platzieren und haben es dann vertrieben an Kleinanleger.
Ja.
Da auch schlechte Fonds, oft halt Fonds, die nicht geeignet waren von der Struktur an Kleinanleger, das ist ja auch nochmal ein Thema, oder halt oft auch nicht den 1A-Dealflow oder halt auch kleinere Manager, die sagen, hey, ich mache für dich jetzt eine Asset-Klasse auf und die ist spitze, ohne da zu differenzieren. Genau deswegen wollen wir auch so viel Transparenz in die Prozesse bringen, aber was wir tun, aber auch wie die Asset-Manager die verschiedenen Stadien funktionieren. Wo wir Wert drauf legen, also es ist mittlerweile nicht mehr so, da hilft LTIF 2.0. Da war ich letzte Woche auch gemeinsam mit Hendrik im Roundtable in Hamburg von Cash, wo ich gemeinsam mit einigen Experten, also auch aus dem Bereich Private Equity und LTIFs, gesprochen hatte. Und da sind wir genauso das Thema angegangen, warum ändert sich das gerade durch LTIF? LTIF ist eine Riesenchance, steht ja für European Long-Term Investment Fund, gab es eine Neuerung am 10.01.2024 in Kraft getreten und durch diese Neuerung müssen Asset Manager nur noch in einem europäischen Land ihren Fonds aufsetzen für Zielinvestment in semi-liquide oder illiquide Investments, wie zum Beispiel Private Equity, Private Debt, Infrastruktur.
Ja.
Und das ist jetzt mittlerweile sehr spannend für die internationalen Asset Manager, weil früher war Europa leider sehr fraktionalisiert. Also du hast halt das Thema, du hast in einem Land dein Fonds, eine Fonds-Location gehabt, du musst in jedem Land musstest du das zum Vertrieb anzeigen, den Fonds. Und durch das, dass du jetzt auf einen Schlag ganz Europa hast, kommen jetzt sehr, sehr viele oder treten sehr viele Asset Manager auf den Plan, auch führende Asset Manager, angefangen jetzt wie eine Partners Group, aus meiner Sicht ein bombensolider Private Equity Fonds, also auch global führend, größer als eine CVC.
Ich wollte es gerade sagen.
Also wirklich, ich bin ein Riesenfan von denen, weil das hat man, glaube ich, schon mehrmals gehört, als wir drüber gesprochen haben.
Ja.
Dass so ein Asset Manager sagt, ich mache jetzt eine Lösung für Kleinanleger, das ist halt einfach ein Riesenstatement. Oder jetzt auch so Onboarding.
Geht nochmal vielleicht zu Partners Group. Gibt es denn jetzt, gibt es nicht jemanden, der jetzt auch in den Private Equity Markt gehen, von dem da das Private Equity Portfolio sogar gemanagt wird?
Ach stimmt, du meinst BlackRock. Ja, das eine kleine Spitze. Nee, die Partners Group ist tatsächlich, also wirklich ein Bombenmanager. Die haben zu der Announce von einem halben, dreiviertel Jahr, dass Partners Group für BlackRock das Private Equity Portfolio in den USA managt. Also das ist wirklich Ritterschlag, also BlackRock ist ja gigantisch groß, aber die Partners Group hat einfach richtig krasse Expertise, sodass auch andere Asset Manager quasi die beauftragen, einen Teil des Portfolios zu managen.
Ja, kurzer Exkurs, aber grundsätzlich genau, kommen wir nochmal zu dem Mythos zurück. Genau. Privatanleger bekommen nur die schlechten Fonds.
Genau, also du siehst einfach durch den Trend, durch das, dass der europäische Markt jetzt einer gesehen werden kann, mit deutlich weniger regulatorischen Hürden und einem wahnsinnig großen Zielmarkt mit Kleinanlegern und trotzdem noch Profis und Semiprofis, siehst du sehr, sehr viele große, global führende Asset Manager auf den Plan treten. Es fängt an, es ist, wie gesagt, Partners Group, dann BlackRock ist ja auch riesig. Wir reden mit sehr, sehr vielen Größen, um da einfach nur also ein paar Namen zu nennen, die jetzt sich gerade den Markt anschauen in Europa, das ist eine Apollo, das ist eine Blackstone, das ist eine Stepstone Private Wealth, Musenic als Private Debt Boutique, finde ich auch sehr stark, aus Amerika. Und durch das, es kommt sehr, sehr, sehr viel Supply auf den Markt. Das heißt automatisch viel Wettbewerb. Das heißt automatisch, die Fonds müssen gut sein. Und was wir abdecken als Now, wir prüfen ja den Dealflow. Also wir schauen uns klar die Fonds an. Also ich persönlich bin in jedem Fonds, den wir bei uns haben, bin ich selber investiert. Wir schauen uns die Fonds an, dass sie wirklich institutionelle Qualität haben. Und es kann sichergestellt werden, zum Beispiel bei einer Partners Group, da kommt ein Deal rein. Zum Beispiel, ich bin der Hendrik, sein Beispiel nehmen, Hendrik, sein Schuhunternehmen, kommt wieder rein, da sagt Partners Group, ich committe da 100 Millionen. Und dann ist es nicht so, dass sie gucken, wie viel Potenzial hat der Fonds. Die machen ja auch ihre Reputation kaputt als global führender Player. Die sagen, nee, das ist ein geiler Deal, finde ich super. Und den teile ich einfach fair auf die verschiedenen Strategien, die ich habe. Das sind Closed-Ended Profi-Fonds, das sind Spezialmandate für Family Offices und sowas. Und es sind die Evergreen Funds für Retail. Und das ist einfach nur anhand der Fund-Sizes, pro Rata, fair aufgeteilt, genau gleicher Deal-Flow. Und das heißt, nein, Privatanleger kommen nicht nur in schlechte Fonds, die kommen mittlerweile eine sehr, sehr hohe Deal-Qualität ran, die wirklich institutionellen Ansprüchen gerecht wird, wofür wir auch einstehen. Und da sehe ich auch unsere Aufgabe als Plattform, dass wir da halt nicht einen Scheiß drauf nehmen. Wir nehmen auch keine Listing-Fees oder sowas.
Also Listing-Fees bedeutet, die Asset-Manager bezahlen uns nicht dafür, dass wir den Fonds listen.
Genau. Also der Beste kommt halt drauf. Ja. Und wir schauen mir mittlerweile extrem viele Funds an. Ich habe heute jetzt schon drei Fonds mir angeguckt. So heute Vormittag plus Mittag. Und da hat auch, sag ich, regelmäßig ab. Also jetzt auch irgendwie zwei Absagen, einer kommt rein. Ja. Weil wir die besten Produkte bei uns auf die Plattform haben. Also auf der Plattform haben möchten.
Also zusammengefasst, Mythos 1 gilt nicht für Now, denn wir haben Mechanismen bei uns, dass es nicht passiert.
Ja, genau. Und es sollte halt auch, also es wird wahrscheinlich auch weniger passieren. Wenn man da so ein bisschen einmal auf die Namen guckt, einfach nur wegen der Reputation, es wird kein global führender Private Equity Player anfangen, irgendwie in Scheiß zu investieren oder und das an Retail zu verkaufen. Das ist ja einfach zuwider das Geschäftsmodell eines Private Equity Fonds, der ja mit seiner Reputation spielen würde. Und durch den höheren Wettbewerb, durch das breite Offering, werden einmal die Kostenquoten werden fallen, was gut ist. Und zum anderen muss halt auch deine Fonds gut managen, sonst wirst du dich nicht durchsetzen. Ich glaube, gerade schlechte Fonds werden relativ schnell wieder vom Markt verschwinden.
Mythos Nummer 2. Robin, Private Equity ist zu risikoreich und unsicher.
Da kann ich knapper antworten. Ich glaube, das rührt daher, dass viele denken, Private Equity sei nur kleine Unternehmen.
Mhm.
Also bei sehr, sehr vielen Gesprächen, ja, Private Equity ist doch brutal riskant.
Ja.
Ist es nicht. Das ist eine Asset-Klasse wie Public Equity. Und Public Equity, börsennotiert, heißt ja nicht zwingend, es ist nicht riskant.
Nee, genau, also vielleicht einmal so, es gibt natürlich, du kannst ja auch in Small Caps investieren, die Börsen gelistet sind, aber es gibt privat gehandelte Unternehmen, die deutlich größer sind.
Da wollte ich gerade hin.
Wusste ich doch.
Vielen Dank für die Überleitung, für die Hilfe. Du hast halt bei den, also genau das Thema. Es gibt unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Bewertungen. Das kann an der Börse sein, das kann aber auch nicht an der Börse sein. Und witzigerweise ist es ja so, dass weniger als 20% der Unternehmen sind ja nur an der Börse. Das heißt, in der gesamten Breite des Marktes und was es alles gibt, spricht ja schon sehr, sehr viel dafür, dass es Private Equity ist.
Die genaue Zahl findet ihr in der Now Private Equity Masterclass.
Genau, so ist es. Ich kann mir die genaue Zahl nie merken. Es sind irgendwie 80, zwischen 80 und 90.
Zwischen 80 und 90% sind es, ja.
Und genau dasselbe, also wenn ich jetzt sage, ich gehe in ein Small-Cap-Unternehmen, du kannst ja auch irgendwie mit 100 Millionen Umsatz an die Börse gehen und du bist halt irgendwie, keine Ahnung, du machst mit Biotechnologie super nischi, ist ja auch riskant, kann ja trotzdem an der Börse sein. Das heißt, die Art des Handelns hat absolut keinen Impact auf das Risiko. Was Impact hat auf das Risiko, ist, ob ich ein Single-Investment mache oder ein diversifiziertes Investment.
Ja.
Weiß ja auch jeder, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe und sage jetzt To The Moon, kaufe ich jetzt irgendwie eine der Meme-Stocks, dann ist es wahnsinnig riskant im Vergleich zu einem global gestreuten ETF, der halt deutlich defensiver ist bei Public Markets, genau dasselbe bei Private Markets. Es gibt ja auch Co-Investment-Plattformen und sowas, was ja eigentlich auch Private Equity ist, weil es privat gehandelt ist, per Definition in ganz kleine Venture-Capital-Deals. Das ist natürlich sehr riskant, weil Venture deutlich riskanter ist als jetzt Buyouts, was sehr, sehr großvolumige Transaktionen sind, auch von sehr, sehr großen Unternehmen. Oder du gehst in Private Equity Fonds, die breit gestreut sind, oder sogar Private Equity Fund of Funds, die halt auch über 100 Zielunternehmen haben. Dadurch nimmst du das Risiko auch. Das heißt, es ist eine Asset-Klasse wie Public Equity und man würde Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man das so sagen würde. Du musst schon Äpfel mit Äpfel vergleichen. Es sind einfach alles Unternehmen und da gibt es unterschiedliche Risikogehalte in Abhängigkeit der Unternehmensphase, Größe, Branche etc.
Apropos Äpfel mit Birnen, Mythos Nummer 3. ETFs performen besser als Private Equity.
Ja, das stimmt nicht. Also das ist einfach nur, letztes Jahr, ja?
Ja, letztes Jahr stimmt.
Also letztes Jahr in der Breite, ja, langfristig gesehen nicht. Langfristig gesehen, also klar, Historie nach vorne schreiben geht nicht, aber das sieht man auch, haben wir auf der Website, meine ich, auch im Vergleich, wie jetzt globale Aktien im Vergleich zu globalen Private Equity Deals performt haben. Das ist eine deutliche, also wirklich eine sehr, sehr, sehr signifikante Outperformance von Private Markets im Vergleich zu Public Markets. Das ist halt auch so ein Ding. Man muss, deswegen ist auch die erste Klasse langfristig angelegt. Und nur bei einem, wenn du ein Investment langfristig betrachtest, dann macht auch ein Performance-Vergleich Sinn. Weil klar, letztes Jahr war Hammer. Letztes Jahr war super, aber man könnte ja auch sagen, ja, Krypto performt grundsätzlich immer besser als Aktien. Letztes Jahr, stimmt, Bitcoin, mega.
Es gibt genug Leute, die das auch sagen, sicherlich.
Also mega Performance, richtig klasse, aber langfristig gesehen halt nicht. Und deswegen muss man fairerweise, du hast weniger Volatilität, das liegt aber auch daran, dass bei Private Equity weniger Preise, also seltener Preise gefunden werden, aber langfristig hast du eine höhere Wertschöpfung. Weil auch Unternehmen streben ja, also Unternehmen, die bei den Private Equity Investoren investiert sind, da ist ja eine ganz klare Mission.
Ja.
Also der Private Equity Fonds strebt in aller Regel eine Mehrheit an.
Ja.
Und da gehen Leute rein, ich hatte es ja vorher gesagt, das sind Manager und gestandene Unternehmer, die haben wirklich Ahnung, wie man Werte schaffen kann. Die haben eine ganz klare Mission, die sagen jetzt, Boys, ich gehe da rein, 5 Jahre, ich will da verdreifachen. Das ist mein ganz klares, ausgewiesenes Ziel. Deswegen mache ich das. Und die haben auch eine ganz klare Strategie, einen ganz klaren Sparplan, einen ganz klaren Fahrplan, wie sie das hinbekommen. Und das ist halt so der Unterschied. Und wenn du an die Börse gehst, klar, du hast jetzt auch eine Equity-Story und so weißt du, das ist ja auch irgendwie gute Berater und ein gutes Management, aber es ist halt einfach was anderes. Da ist halt wirklich das ganz klare Ziel. Ich gehe jetzt ganz klar den Weg, um Wert zu schaffen. Und gerade dieser aktive Ansatz ist häufig dafür verantwortlich, dass da Wert geschaffen wird.
Mythos Nummer 4. Private Equity ist nur für Superreiche.
Das spielt auch Elte. Ist gut, dass ich so umfangreich die erste Frage, den ersten Mythos beantwortet habe. Das spielt auch das mit Elte rein, weil die European Long-Term Investment Funds. Die Motivation dahinter ist, die Europäische Kapitalmarktunion zu stärken und auch Assetklassen wie zum Beispiel Private Market oder Infrastruktur zu stärken, indem Kapital von Kleinanlegern mobilisiert wird.
Ja.
Heißt, wenn ein Fonds strukturiert ist unter dem ELTIF-Rahmenwerk, können Kleinanleger in einem klaren regulatorischen Rahmen, einem gesicherten regulatorischen Rahmen, vergleichbar mit der PRIP, also mit der Verordnung, dass jetzt irgendwie alle Finanzinstrumente eine selbe Dokumentation mit Szenarien, mit Kosten etc. haben, um Finanzinstrumente vergleichbar zu machen. Genau in so einem Rahmen können Kleinanleger ab theoretisch 1 Cent, es gibt keine Mindestinvestments mehr, in qualifizierte Fonds investieren, wenn diese Fonds gewisse Anforderungen erfüllen. Und diese Anforderungen sind ein gewisser Fokus auf illiquide Investments oder semi-liquide Investments und auf europäische Assets. Warum will das Europa, dass die Kleinanlegergelder mobilisiert werden? Es liegt daran, dass wir jetzt im Wettbewerbsvergleich global in Europa haben private Unternehmen einen Nachteil, weil es deutlich weniger Geld gibt. Also der Funding-Markt, je früher phasiger, desto schwieriger. Aber auch Later Stage ist auch schwierig. Also gerade Buyout, du hast einfach deutlich weniger Geld im Umlauf für Private Equity Transaktionen, aber auch für Infrastruktur. Infrastruktur ist ja meine Herz-Asset-Klasse. Du hast ja allein, um den Status quo aufrechtzuerhalten, allein da reicht das Geld nicht von den Regierungen. Das heißt, du brauchst privates Kapital.
Gibt da jetzt ein Sondervermögen bei 500 Milliarden über Infrastruktur und Rüstung.
Und Rüstung, ja. Aber das ist halt wirklich allerhöchste Eisenbahn, weil sonst brechen wir da Brücken zusammen, es gibt noch mehr Verspätung. Nee, das ist halt wirklich ein Riesenthema. Deswegen soll das Geld mobilisiert werden. Positiver Nebeneffekt. Durch den semi- oder illiquiden Charakter dieser Investments sind die halt auch hervorragend, meiner Meinung nach, haben wir es auch sehr stark gemacht, für die Eignung für das Altersvorsorgedepot. Also für das neue Rentenpaket, mal schauen, wie es mit der neuen Regierung läuft, müssen wir nochmal einen Anlauf wagen. Es ist einfach, dass es geeignet ist, weil es halt ideal für langfristige Investments. Gerade durch das Compounding, wenn ich da 1% mehr pro Jahr habe, durch den Zinseszins, ist es genial. Das heißt, so 2 Fliegen mit einer Klappe. Du hast zum einen die Rentenlücke, schließt man ein bisschen, nicht, dass man nochmal ein Sondervermögen braucht. Und zum anderen hilfst du, also du partizipierst quasi selber, indem du den europäischen Markt stärkst im globalen Wettbewerbsvergleich. Als Ergebnis.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Es stimmt nicht mehr. Du hast mittlerweile Zugang zu Fonds mit institutioneller Qualität, aber deshalb Kleinanleger. Niveau bei Now ab 1000 Euro mit 3 Klicks. Mobile First.
In Partners Group.
UBS. Und Moonfair. Und bald viel mehr. Also es ist jetzt ja nur Private Equity.
Wir reden gerade über Private Equity, genau. Mythos.
Ah, ja. Infrastruktur ist übrigens auch interessant, das darf man auch nicht vergessen. Unsere Infrastrukturfonds ist zwar die erste Klasse Infrastruktur, aber ist auch Infrastruktur Private Equity. Also investiert man, du kaufst jetzt keine Brücke, sondern du kaufst man investiert in Unternehmen, die so diese Entwicklung machen. Das hat so ein, deswegen ist es auch so in between zwischen Private Debt und Private Equity von der Rendite,
ja,
weil das Infrastruktur Private Equity ist.
Genau, sind vor allem Unternehmen in dem Fonds, die die Infrastruktur global erhalten. Als Ergänzung dazu.
Yes.
Mythos Nummer 5. Wolltest du was sagen?
Nee.
Okay. Mythos Nummer 5. Du bist schon so ein bisschen drauf eingegangen. Nur angeschlagene Firmen brauchen Private Equity.
Das ist gut, auch nicht korrekt, deswegen sind es ja Mythen. Es hätte ja auch sein können, dass wir einen bestätigen. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Strategien. Ich finde, also selbst wenn es so wäre, wäre es nicht schlimm, aber ich gehe jetzt mal darauf ein, wer denn Private Equity braucht, die verschiedenen Stadien. Du hast hier die Venture Stage, ganz früh, Risikokapital, um Innovation schnell auf die Straße zu bringen, schnell zu wachsen. Dann hast du die Growth Stage, das heißt, du hast irgendwie schon so im Dachgebiet, bist schon ganz gut unterwegs, bist aber expandieren, wachsen.
Ja.
Dann bist du irgendwie der europäische Führer für, also Marktführer für Schuhproduktion
zum Beispiel.
Das sag ich immer.
Schuhproduktion.
Muss man was Neues überlegen für nächstes Mal. Und dann gibt es ja die nächste Stufe, das ist dann irgendwie Buyout. Buyout kann entweder sein so Leverage Buyout, also ich kaufe jetzt irgendwie den europäischen Marktführer und auch den asiatischen Marktführer, hau die zusammen, habe ein großes Unternehmen, pack das an die Börse. Könnte ja ein Exit-Kanal sein. Also nein, es kann auch eine perfekte Unternehmensgeschichte sein, wie sie nach Bilderbuch funktionieren muss. Ich habe irgendwie eine Idee. Die wird gebackt von Private Equity in Form von Venture Capital Fund. Das heißt, okay, ich habe ein Product Market Fit. Das ist cool, das funktioniert. Die Leute wollen das.
Also man kann ja dazu sagen, dass jegliche Ideen im Keim sterben würden, wenn es kein Private Equity geben würde, wenn Unternehmen ohne Fremdkapital versuchen, ihre Idee komplett durchzuziehen.
Nee, das stimmt auch nicht. Du kannst ja schon bootstrappen.
Ja, genau, du kannst bootstrappen. Aber ich meine, jetzt, wenn man sich so überlegt, was gibt es für Unternehmen auf der Welt, die damals Startups waren, die Fremdkapital eingesammelt haben über Venture Capital, die würde es ja alle nicht geben, wenn es kein Private Equity geben würde.
Oder halt viel später. Es gibt halt Geschäftsmodelle, auch bei uns zum Beispiel, es wäre extrem schwer gewesen, ohne privates Kapital, einfach nur die MVP, also Minimum Valuable Product, ja, hinzustellen. Weil du brauchst halt mal knackig, wenn du sagst, ich bin jetzt voll reguliert, also eine BaFin-regulierte Struktur, eine App, Kooperation mit Asset Managern, da bist du halt mal super schnell einen siebenstelligen Betrag los. Und es haben halt sehr, sehr wenige. Oder man hätte nur noch Gründer, die irgendwie 50 plus sind. Das könnte halt auch sein. Oder wenn überhaupt, wenn sich da welche zusammentun. Es hilft natürlich, Innovation zu fördern und halt auch Wachstum zu fördern. Einfach durch Private Equity kannst du halt schneller ein wesentlicher Player werden. Und deswegen ist es auch mit LTIF so schön. Das hilft einfach, den Wettbewerbsvorteil, mehr Innovation zu fördern und auch schneller dominantere Player zu bauen. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt. Das wäre jetzt so Bilderbuchweg. Von Private Equity, der hat gar nichts mit Distress zu tun, sondern einfach wunderschöne Story, um die Unternehmen schneller groß zu machen, erfolgreich zu machen, dann IPO-Exit. Aber es könnte halt auch, es gibt natürlich auch als andere Strategie Distressed-Situationen. Da bist du jetzt bei der, jetzt gehen wir einen Schritt zurück, Buyout war noch nicht. Dann bist du hier bei in der Growth Stage, dann willst du wachsen, du investierst massiv. Expansion. Ganz Europa, keiner trägt mehr Schuhe.
Ja.
Fuck. Jetzt habe ich hier richtig viel Geld ausgegeben, Katastrophe.
Und niemand trägt mehr Schuhe.
Da gibt's aber auch gerade so Distress-Situationen. Dann hast du aber einen Sandalenhersteller.
Was bedeutet denn Distress, Roman?
Eine angespannte Situation, dass du das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Du hast halt so Richtung Sanierung eigentlich, kurz vor Insolvenz.
Okay.
Und dass du da halt reingehst, okay, ich kaufe die und baue das um. Und das heißt, du hast ja halt, das Private Equity vor, hast du ja dann irgendwie schon einen Sandalenhersteller und sagst, okay, ich investiere jetzt in das Distressed-Unternehmen, stell das Geschäftsmodell um, weil ich habe Know-how für die Sandalenherstellung, nutze jetzt alle Maschinen, nutze das Vertriebsnetz und dadurch mache ich dann einen Erfolgs-Case. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Unternehmensphasen und hier auch nur ein kleiner so Reminder, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute oder du jetzt auch, Hendrik, schon in defizitäre Unternehmen an der Börse investiert haben.
Ich weiß es auch nicht. Das müsste man mal analysieren wahrscheinlich.
Also wahrscheinlich sehr viele. Jetzt gerade irgendwie die ganzen. Also es gibt ja super viele Tech-Unternehmen, die halt brutal viel Geld verbrannt haben am Anfang. Deswegen, also heißt es nicht, dass gerade bei Private Equity, gerade auch bei Buyout ohnehin, dass eh nur positive EBITDAs, aber auch bei den Growth, also nur positive EBITDAs, wesentlich außer halt distressed.
Also Mythos Nummer 5 ist auch ein Mythos.
Mhm. Also nicht nur angeschlagene, sondern auch wachstumsstarke, das ist ja viel spannender eigentlich für Private Equity.
Mythos Nummer 6. Ich kann auch durch verschiedene Aktien mein Portfolio diversifizieren.
Absolut richtig. In der Asset-Klasse Public Markets. Ich würde dann, wenn ich im Public Market bin, aber noch Anleihen beimischen, weil dann ist man noch breiter diversifiziert. Wenn man sich aber auch nicht nur in traditionellen Asset-Klassen diversifizieren möchte, sollte man auch alternative Asset-Klassen aufnehmen, worunter Private Equity, Private Debt und Infrastruktur oder auch Hedgefonds-Strategien zählen. Das heißt, ja, man kann sich da diversifizieren, ist aber nur in einer Asset-Klasse. Wenn man sich Asset-Klassenübergreifend diversifizieren möchte, dadurch das Renditepotenzial des Portfolios erhöhen oder und die Volatilität, sprich die Schwankungen, das Risiko reduzieren möchte, sollte man sich auch alternative Asset-Klassen anschauen.
Das waren alle 6 Mythen, Robin. Hast du noch einen 7?
Nee, also wir schauen, glaube ich, ganz wenig auf YouTube. Also Spotify ja viele, aber ich habe den Kopf geschüttelt gerade.
Ja, das ist clever im Podcast. nee, aber grundsätzlich, genau, haben wir dementsprechend da auch nochmal so ein bisschen Licht dazu gebracht. Da wird es auch content-technisch auch nochmal von unserer Seite eine größere Aufbereitung der Private Equity Mythen geben, denn die sind wichtig, drüber zu reden. Education ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Deswegen legen wir es jedem und jeder auch gerne nochmal ans Herz, die Now Private Equity Masterclass. Ja, Robin, das waren die 6 Private Equity Mythen. Da werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere Content Piece zu erstellen. Wir werden auch, da hatten wir auch im Vorfeld nochmal drüber geredet, nochmal ein Deep Dive, sei es im Podcast, vielleicht auch ein YouTube-Video machen zum Thema Fondsauswahl.
Mhm. Ja, das ganze Due Diligence, Scouting, wie der Prozess aussieht.
Genau, also auf unserer Seite, was quasi dahinter steckt. Ne? Also Robin hat so ein bisschen jetzt ja was auch in dem Podcast angerissen. Wie viel Arbeit dahinter steckt, zu sagen, okay, kommt ein Fonds bei Now auf die Plattform, kommt er nicht auf die Plattform, ist auf jeden Fall bei uns in der sogenannten Content-Pipeline. Robin, ich bedanke mich.
Ich mich auch, hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht. Falls Fragen aufkommen, immer gerne an hello@investnow.com. Schreibt uns auf LinkedIn, alles in den Shownotes und wir hören dann uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ciao.